Ich möchte Sie ganz herzlich heute Abend zu unserer Veranstaltung im Kepler-Salon begrüßen. Und das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, gemeinsam vor allen Dingen mit unserem Sprecher Volker Gardenne zu diskutieren, betrifft die Wahrheit, die Suche der Wissenschaft nach der Wahrheit. Und es geht ihm dabei ganz offensichtlich jetzt nicht um die etwas sozusagen einfachen Fragen von Wahrheit und im Sinne von Richtigkeit, Korrektheit, der Art und Weise, wie eben eine Aussage, wie korrekt eben eine Aussage ihren Bezug abbildet. Das sind ja Fragen, mit denen man sich im Alltag immer wieder beschäftigt. Hier, denke ich, wird es ganz interessant, weil wir mit Herrn Gardenne jemanden haben, der sich ganz systematisch mit dieser Frage beschäftigt und aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive in ganz sozusagen auf eine einfache Art und Weise, aber nicht simplifiziert, sondern einfach nur sprachlich zugänglicher gestaltet, eben hier ein kurzes Argument vortragen wird, ein Argument, das er hier auch schon ganz kurz in einem Thesenpapier zusammengefasst hat. Und ich möchte das hier auch einfach mal durchgeben. Also dass Sie sich dann auch während des kurzen Vortrages daran orientieren können. Gastgeber bin ich heute Abend. Mein Name ist Peter Becker. Ich bin Historiker an der Johannes Kepler Universität und deshalb sozusagen mehr aus einer anderen Perspektive mit Fragen von Wahrheit beschäftigt und sozusagen konfrontiert, wie unser Gast des heutigen Abends, Volker Gardenne, der ebenfalls an der JKU unterrichtet. Und an der JKU, ebenso wie die Geschichte, ein anderes, wie er selbst das bezeichnet hat, Orchideenfach vertritt, nämlich Philosophie und Wissenschaftstheorie. Und wie alle Orchideenfächer natürlich nicht nur was Schönes bietet, sondern eben auch etwas sehr Nützliches. Aber das ist nicht Thema des heutigen Abends, sondern heute Abend wollen wir uns mit einem Schwerpunkt nicht nur in seiner Lehre, sondern eben auch in seinen Forschungsinteressen beschäftigen. Und einer dieser Schwerpunkte betrifft die Wissenschaftstheorie, in der die Frage nach Wahrheit einen ganz zentralen Stellenwert einnimmt. Und der zweite, um das noch zu ergänzen und unseren Gast eben entsprechend nochmal vorzustellen, sein zweiter Schwerpunkt betrifft die Philosophie des Geistes. Und da hat er sich kürzlich eben auch mehrfach mit der Hirnforschung auseinandergesetzt und eben auch da mit ganz aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen kritisch auseinandergesetzt. Damit möchte ich auch Vorstellung beenden. Ich möchte aber nochmal ganz explizit, ganz herzlich Herrn Gardenne begrüßen und wir können ihm, bevor er beginnt, ihm auch noch damit einen kleinen Applaus ihn begrüßen.
Ja, meine Damen und Herren, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Applaus vorher schon bekomme. Das ist mir bisher noch nicht bekannt. Ne? Das kenne ich nur aus dem Fernsehen. Es geht also um Wissenschaft und Wahrheit. Wir behandeln das in einigen Schritten. Ich behandle zunächst die Frage, was ist Wahrheit? Dann kommt der Punkt, wie macht die Wissenschaft das oder wie machen die Wissenschaften das, nach Wahrheit zu suchen? Dann kommen wir auf die Rolle des Irrtums. Und am Schluss berühren wir das dunkle Thema der Täuschung, das es in der Wissenschaft auch gibt. Und ganz zum Ende noch ein Gedanke dazu, dass es auch Wahrheit in einem anderen Sinn vielleicht gibt, als dem, den die Wissenschaft behandelt. Im Kepler-Salon sollen sehr kurze Vorträge gehalten werden, hat man mir gesagt. Also möglichst nicht länger als 20 Minuten, auf keinen Fall länger als 20 Minuten und besser 15. Also sage ich jetzt in 15 Minuten das, wofür ich sonst mehrere Vorlesungsstunden brauche und komme daher sofort zur Sache ohne weitere Einleitung. Man kann Wahrheit definieren als die Übereinstimmung zwischen einer Aussage und der Wirklichkeit. Ich versuche das zu erläutern. Vergessen Sie dazu einen Moment den Wahrheitsbegriff und besinnen Sie sich einfach auf eine bestimmte Fähigkeit unserer Sprache. Wir können mit Aussagesätzen anderen Personen Mitteilungen machen, wir können ihnen Informationen geben. Ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, heute ist Vollmond. Oder ich könnte sagen, im Moment schneit es draußen. Wenn Sie das hören, wissen Sie, das stimmt nicht. Aber Sie können trotzdem verstehen, welchen Sachverhalt ich meine, wenn ich sage, es schneit jetzt draußen. Ich meine einen bestimmten Sachverhalt, der nicht besteht, wie Sie wissen. Aussagesätze drücken Sachverhalte aus oder beschreiben Sachverhalte, die dann bestehen können oder nicht bestehen können. Und nun können wir definieren, wenn eine Aussage einen Sachverhalt ausdrückt, der auch besteht, dann ist sie per Definition wahr. Wenn eine Aussage einen Sachverhalt ausdrückt, der nicht besteht, ist sie per Definition falsch. Dies ist die sogenannte Übereinstimmungstheorie der Wahrheit. Und ich sage Ihnen jetzt dazu, es gibt noch andere Wahrheitsauffassungen, andere Definitionen von Wahrheit. Ich kann die hier nicht behandeln. Ich bin mit vielen anderen Philosophen der Meinung, dass die Übereinstimmungstheorie die beste Wahrheitstheorie ist oder beste Wahrheitsdefinition. Und ich könnte Ihnen auch die Gründe dafür liefern, aber das wäre wiederum ein Thema für viele Vorlesungsstunden. Punkt 2. Die Wissenschaften suchen Erkenntnis, indem sie zu vorliegenden Erfahrungen, zu schon vorliegenden Beobachtungen, Daten und so weiter, Hypothesen und Theorien konstruieren und diese dann anhand weiterer Beobachtungen, eventuell Experimente, Messungen oder qualitative Beobachtungen, überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Stellen wir uns mal verschiedene Wissenschaften vor, zum Beispiel die Physik, die Psychologie und was ganz Exotisches, die Paläontologie. Dass die sich unterscheiden, das liegt auf der Hand. Sie haben mit ganz unterschiedlichen Erfahrungsbereichen zu tun. Wir können uns einen Astrophysiker vorstellen, der sich mit Planetenpositionen befasst. Wir können uns einen Psychologen vorstellen, mit einem Experiment über Versuchspersonen, in denen es zum Beispiel über Fragen des Lernens und das Funktionieren des Gedächtnisses geht. Und wir können uns eine Gruppe von Paläontologen vorstellen, die Knochen ausgraben, die ganz begeistert sind, wenn sie einen Knochen finden, der auf einige, vielleicht sagen wir 400 Millionen Jahren datiert werden kann und versteinerte Spuren. Aber alle diese Wissenschaften haben auch eine Gemeinsamkeit aus abstrakter Perspektive, nämlich alle interpretieren vorliegende Beobachtungen und sie konstruieren oder rekonstruieren daraus ein Geschehen oder einen theoretischen Zusammenhang. Sie konstruieren also Theorien oder Geschichten. Die Astrophysiker zum Beispiel eine Theorie über das Sonnensystem, so wie Kopernikus. Oder über das ganze Weltall, wie man das heute machen kann. Die Psychologen eine Theorie darüber, wie das Gedächtnis funktioniert oder wie das Gehirn mit dem Gedächtnis zusammenhängt. Und die Paläontologen, denen gelingt es vielleicht, diese gefundenen Knochen zu einem halben Skelett zusammenzusetzen und am Ende erzählen die uns eine Geschichte, die zum Beispiel lautet, dass an dieser Stelle einmal zwei Dinosaurier gekämpft haben. Vielleicht ein T-Rex mit einem Triceratops oder so. Und das ist erstaunlich. Natürlich muss das nicht immer stimmen, was auf diese Weise konstruiert wird. Und weil man das weiß, muss man solche Entwürfe, also solche entworfenen Theorien oder Geschichten, an weiteren Beobachtungen überprüfen. Es könnte ja immer andere Erklärungen geben, andere Theorien, die viel besser das Ganze erklären, auf die man noch nicht gekommen ist. Und manchmal in der Wissenschaft passiert es, dass später bessere Erklärungen gefunden werden, die dann die alten ablösen. Dieses Aufstellen und Überprüfen von Theorien machen Wissenschaftlerinnen normalerweise nicht allein für sich, machen sie auch, aber gewöhnlich ist es so, dass man seine Entwürfe einer Community zur Diskussion stellt, sodass die anderen sich an dem Prozess der Überprüfung, der Kritik und Verbesserung beteiligen können. Wir kommen zu Punkt 3. Die in den Wissenschaften konstruierten Auffassungen, also Theorien und Interpretationen, gehen über die Erfahrungen weit hinaus, die den Anlass zu diesen Konstruktionen gegeben haben. Deshalb können sich diese Theorien an neuen Beobachtungen bewähren, sie können aber nie endgültig bewiesen werden, sodass man sicher sein kann, dass sie wahr sind. Die Beispiele, die Sie gehört haben, die machen das ganz offensichtlich. Wie viele Beobachtungen über das Weltall kann die Menschheit je machen im Vergleich dazu, worüber man etwas aussagt, nämlich über das ganze Universum? Oder diese wenigen Knochen, was sind die als Beobachtungen im Vergleich zu der konstruierten Geschichte, die sich da abgespielt hat, also ein Kampf zwischen zwei Dinosauriern? Man sagt in diesen Geschichten oder Theorien viel mehr, als die Beobachtungen enthalten haben. Und deshalb sind diese Theorien natürlich auch ungewiss. Die Ungewissheit oder wie man auch sagt, die Fehlbarkeit ist ein Thema gewesen, mit dem sich insbesondere der Philosoph Karl Popper auseinandergesetzt hat. Er hat das zu einem zentralen Punkt seiner Lehre gemacht. Es gibt bei dem Versuch, Wahrheiten zu erkennen, keine völlige Sicherheit. Diese Sicht, kann man sagen, haben heute die allermeisten Wissenschaftlerinnen und auch die allermeisten innerhalb der Philosophie. Aber nun muss man gleich dazu sagen, dass es keine völlige Gewissheit gibt, heißt natürlich nicht, dass die Resultate der Wissenschaft im Allgemeinen unglaubwürdig wären. Es gibt natürlich hochgradig bewährte Theorien, von denen im betreffenden Fach dann auch niemand so richtig sich vorstellen kann, dass die eines Tages überholt werden könnten. Und doch kann das passieren. Auch können wissenschaftliche Auffassungen wahr sein, obwohl man die Wahrheit nicht sicher nachweisen kann. Das ist ein Unterschied, ne? Dass eine Aussage wahr ist und dass man nachweisen kann, dass sie es ist. Es könnte sogar sein, dass alle Theorien der Wissenschaften, die heute noch nicht widerlegt sind, wahr sind und niemals widerlegt werden. Aber auch das kann man nicht wissen. Man kann auch sagen, dass die Wahrheit eine Art regulative Idee für die wissenschaftliche Erkenntnistätigkeit ist. Regulative Idee. Man weiß nie sicher, ob man die Wahrheit gerade besitzt bei der Aussage, mit der man zu tun hat. Aber die Wahrheit ist der Punkt, auf den man hinarbeitet. Man kann zum Beispiel aus heutiger Sicht feststellen, dass Kopernikus der Wahrheit näher kam als das ältere Weltbild, das die Erde in den Mittelpunkt stellte. Aber Kopernikus hat für die Planetenbahnen Kreise angenommen, was man aus heutiger Sicht nicht glaubt. Kepler korrigierte diese Auffassung von Kopernikus und sagte, es sind nicht Kreise, es sind Ellipsen, die ein wenig von der Kreisbahn verschieden sind. Newton korrigierte Kepler wieder ein wenig. Es sind nicht ganz genau Ellipsen, aber fast. Und Einstein korrigierte das, was Newton gesagt hat. Das, was Newton gesagt hat, gilt in im Bereich unseres täglichen Lebens durchweg, aber bereits für das GPS brauchen wir Einstein, sonst würde das nicht richtig funktionieren. Einstein sagte übrigens einmal, dass er glaube, dass auch seine Relativitätstheorien eines Tages überholt werden würden. Und vielleicht ist die Astronomie bzw. die Physik auch schon auf dem Weg dahin. Wenn Sie gehört haben, was es da alles für Fakten gibt, die für die Theorienbildung Probleme bereiten. Ja? Stichworte so dunkle Materie, dunkle Energie. Punkt 4. Der Irrtum ist in den Wissenschaften grundsätzlich nicht auszuschließen. Wenn es keine Gewissheit gibt in der Erkenntnis, dann ist mit der Möglichkeit immer zu rechnen, dass Hypothesen oder Interpretationen falsch sind. Das ist eine logische Folgerung. Irrtum ist gewissermaßen normal menschlich und das auch in den Wissenschaften. Wenn man die Geschichte großer wissenschaftlicher Entdeckungen studiert, dann kann man sehen, dass diese meist mit Arbeitshypothesen begonnen haben, die dann revidiert werden mussten. Immer wieder revidiert werden, bis man Schritt für Schritt auf die Lösung kam, die dann später als die große Entdeckung gefeiert wurde und als wissenschaftliches Wissen in den Lehrbüchern festgehalten wird. Irrtum muss also nicht bedeuten, dass schlecht gearbeitet worden ist, dass jemand einen methodischen Fehler gemacht hat. Das kann auch passieren und kann der Grund für einen Irrtum sein. Aber Irrtum passiert auch, wenn man keine methodischen Fehler macht. Wenn Wissenschaften heute das revidieren, was sie vor 10 Jahren verkündet haben, dann ist das gewissermaßen im Rahmen der Möglichkeiten, mit denen man rechnen muss. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Vorwerfen könnte man ihnen, wenn sie vor 10 Jahren verkündet hätten, alles sicher zu wissen. Es gibt ein verbreitetes Bild von der Wissenschaft, wonach diese Erkenntnis zu Erkenntnis anhäuft, ohne je etwas revidieren zu müssen. Und das ist ein inadäquates Bild. Adäquater ist ein anderes Bild, wonach die Wissenschaften eine Folge von Revisionen sind. Thomas Kuhn hat gesagt, von Revolutionen. Nun, große Revolutionen sind allerdings in der Wissenschaft nicht an der Tagesordnung, die sind eher selten, aber Revisionen sind etwas Normales. Punkt 5. Neben dem Irrtum gibt es in den Wissenschaften auch die absichtliche Täuschung. Während der Irrtum normal und unvermeidlich ist, verletzt die Täuschung die ethischen Prinzipien der Wissenschaft. Und an Täuschung gibt es eine ganze Palette von, ja, sagen wir mal, nicht so schlimmen bis zu schwerwiegenden, also von leichtem Mogeln bis zu gravierendem Betrug. Zum Beispiel die Verwertung der Ideen anderer, ohne diese zu zitieren, das Weglassen oder das Verschweigen von Daten, die wichtig wären, das absichtliche Verfälschen von Ergebnissen, bis hin zum reinen Erfinden ganzer sensationeller Datenmengen, die für die betreffenden Leute zeitweise große Berühmtheit erbracht haben, aber dann natürlich einen entsprechend großen Skandal. Da könnte man jetzt viele Fälle nennen, die heute bekannt sind. Ich nenne mal einen, das ist dieser Cyril Bird, der Zwillingsforschung und Intelligenzforschung gemacht hat und der absolut dominierend war damals in seinem Fach. Der hatte Ergebnisse, wonach die Intelligenz, also die menschliche Intelligenz, fast zur Gänze angeboren ist und ganz wenig nur durch Umwelteinflüsse veränderbar. Das hat er belegt durch Daten an Zwillingsuntersuchungen, von denen sich später herausgestellt hat, dass fast alle davon erfunden worden sind. Vielleicht nicht die allerersten, aber dann die meisten weiteren, durch die er seine Ergebnisse so gut gestützt hat. Ja, es ist gar nicht so lange her, dass die Wissenschaften bestritten haben, dass es in ihrem Kreis sowas überhaupt gibt. Es ist lange geleugnet worden, aber heute wird es anerkannt und ist auch gut dokumentiert in Form von vielen Fällen, bei denen einfach die Täuschung ein und frei nachgewiesen worden ist. Warum tun Wissenschaftler das? Klar, um Anerkennung zu bekommen, um Position zu erlangen, um sich finanziell zu bereichern, eben wie andere Leute auch. Wissenschaftler sind da nicht anders. Was sind die Folgen davon? Eine Schädigung der Glaubwürdigkeit der ganzen Institutionenwissenschaft, eine Irreführung der Forschung, eventuell eine Gefahr für die praktische Anwendung von Wissenschaft. Denken Sie an Medikamente oder so etwas. Nun kann man argumentieren, wie kann es in der Wissenschaft Täuschung geben? Das wird doch alles immer von anderen überprüft. Ja, weil Resultate überprüft werden, besteht eine gute Chance, dass wichtige Ergebnisse auf längere Sicht aufgedeckt werden. Und das ist es ja auch, was in diesen Fällen immer wieder passiert ist. Aber eben auf längere Sicht, sodass über mittelfristige Sicht die genannten Schäden auftreten können. Punkt 6. Sucht die Wissenschaft nach der Wahrheit? In welchem Maß sie das tut, das hängt von den Prinzipien ihrer Mitglieder ab. Es hängt aber auch von der Organisation dieser Institution Wissenschaft ab. Die Wissenschaft bildet ihre Mitglieder aus, sie sozialisiert sie in gewisser Weise noch einmal in einem bestimmten Bereich. Diese Sozialisation kann so aussehen, dass ein Erkenntnisinteresse vermittelt wird, die sogenannte wissenschaftliche Neugier. Eine Neugier auf die Gegenstände der Untersuchung und eine Ermutigung hin zu kreativen, das heißt vom Mainstream abweichenden Gedankengängen. Der Philosoph Wittgenstein hat einmal gesagt, das Motto eines Menschen, der forscht und nach der Wahrheit sucht, sollte sein, lass dir Zeit. Sie sehen, das ist hoffnungslos veraltet und völlig unrealistisch. Das derzeitige Bestreben, Wissenschaftler zu Leistungen zu motivieren, geht in eine ganz andere Richtung. Sie werden dadurch motiviert und das ist auch gut gemeint, davon bin ich überzeugt, aber die Motivation bewirkt, glaube ich, eher, dass Wissenschaftlerinnen versuchen, nicht echte Probleme gut zu lösen, das braucht nämlich Zeit, sondern dass sie unter starkem Zeit- und Konkurrenzdruck sind und dann Strategien erfinden, nicht echte Probleme zu lösen, sondern ihre Produkte möglichst gut zu vermarkten. Und dabei geraten eben manche dann auch in Versuchung, Mogelpackungen zu schnüren. Ich meine, dass dies den Erkenntnisfortschritt trotzdem nicht verhindern wird, aber es fördert ihn auch nicht, so wie viele derer meinen, die dabei sind, die Wissenschaft ständig zu reformieren. Mit guten Absichten, aber so scheint mir nicht mit einem besonders tollen Ergebnis. Punkt 7. Ich habe von Wahrheit gesprochen und habe sie am Anfang definiert. Nun möchte ich hinzufügen, von Wahrheit wird noch in mehreren anderen Bedeutungen gesprochen. Zum Beispiel spricht man von so Sachen wie das wahre Leben oder der wahre Weg. Wahrheitsfragen in diesem Sinn kann die Wissenschaft nicht beantworten. Ich erinnere mich, als ich studiert habe, da gab es einige Kommilitonen, die haben einmal darüber diskutiert, das sei doch nicht das wahre Leben, was wir hier führen, so in Hörsälen sitzen und lernen. Und das wahre Leben würde irgendwie darin bestehen, dass man woanders hingeht, so eher Richtung Süden, vielleicht Italien oder Südfrankreich, und Rotwein trinkt. Und dann kam allerdings auch die Frage auf, wo dann irgendwann das Geld herkommt. Und dann meinte jemand, das würde schon kommen, wenn man nur die richtige Einstellung hätte. Das habe ich aber schon damals nicht geglaubt. Also der wahre Weg, das wahre Leben, das können Wissenschaften nicht sagen, was das ist. Wissenschaften können Tatsachenfragen beantworten, so wie viele Monde hat der Jupiter, wie viele Nervenzellen hat das menschliche Gedächtnis, dehnt sich das Universum für immer aus oder zieht sich irgendwann wieder zusammen, welche Tierarten stammen von welchen anderen ab. Das sind Tatsachenfragen, das sind die Fragen der Wissenschaft. Wissenschaften können nicht lehren, was die richtigen moralischen Werte sind. Sie können nicht lehren, was der richtige religiöse Glaube ist, und sie können auch nicht lehren, wie sie ihr Leben führen sollen. Wissenschaften können allerdings auch Sollensaussagen machen, aber das sind dann bedingte Empfehlungen, die darf man nicht verwechseln mit Wertsetzungen. Wissenschaften können zum Beispiel lehren, wenn sie gesund bleiben wollen, dann sollten sie mit dem Rauchen aufhören. Aber die Wissenschaft kann ihnen nicht sagen, ob sie gesund bleiben wollen und ob sie lange leben wollen, das müssen sie selber entscheiden. Vielen Dank.
Es ist ja sozusagen ein interessantes Programm, das Sie uns jetzt auch so mit nach Hause gegeben haben, also Entscheidungen, die wir uns dann auch noch überlegen müssen. Aber bevor wir das machen, werden wir ja jetzt noch eine gute Stunde Zeit haben, um über diese Fragen zu diskutieren, die Sie ganz kurz angerissen haben, in einer sehr präzisen und auch bewundernswert kurzen Art und Weise. Und das ist ja auch etwas, was ich immer an den Philosophen so bewundere, die Art und Weise, wie man eben hier ganz komplexe Probleme, unübersichtliche Probleme in eine übersichtliche und auch sozusagen präzise Ordnung bringt. Natürlich dabei auch das eine oder andere weglässt, aber eben auch bewusst weglässt und dadurch auch handhabbarer und diskutierbarer macht. Und Sie haben ja im Grunde zwei Probleme angerissen. Das eine, das sozusagen mehr erkenntnistheoretische Problem der Wahrheit, und das andere in der Reflexion über die Wahrheitssuche in den Wissenschaften kam ja dann auch die ganz spannende Frage nach der Organisation von Wissenschaft als sozusagen einem sozialen System, als einem ja nicht auf wirtschaftlichen System zur Sprache. Und ich glaube, beides ist sehr spannend und gibt ja auch sehr viel Stoff und Anregung zur Diskussion. Als Einstieg in die Diskussion möchte ich jetzt eigentlich nochmal ganz kurz so eine Nachfrage oder mehr sozusagen eine Präzisionsfrage stellen. Wenn man jetzt hier von Wissenschaften spricht, hat man ja eigentlich ein sehr, sehr breites Spektrum im Blick. Welches Spektrum haben Sie ganz konkret im Blick gehabt, als Sie sich hier mit diesen Überlegungen beschäftigt haben? Was fällt hier unter Wissenschaften? Und was ist jetzt hier sozusagen, welche Wissenschaften sind hier weniger betroffen von dieser Art von Überlegungen, die Sie hier angestellt haben?
Es sind zwei Wissenschaften, die ich nicht berücksichtigt habe. Ich habe jetzt nicht gesprochen über die Logik und die Mathematik, also über die Formalwissenschaften. Was man über die zu sagen hat, wäre in einigen Punkten etwas anders. Ja. Es gibt Philosophen, die würden das, was ich jetzt vertreten habe, auch darauf beziehen, aber das wollte ich heute nicht machen. Ich habe mich vor allem bezogen auf die Wissenschaften, die sich mit der Welt des Erfahrbaren befassen. Wir haben die Physik gehabt, Chemie, Biologie, wir haben die Wissenschaften vom Menschen gehabt, die habe ich auch alle einbezogen, und ich habe die Paläontologie erwähnt, und ich hätte das, was ich gesagt habe, auch auf die Geschichtswissenschaften beziehen können. Also ich meine, das gilt dafür auch. Ich meine, dass auch die nach Wahrheit in dem Sinne suchen, dass sie Aussagen machen über etwas, was passiert ist, und den Versuch machen, das möglichst zutreffend zu beschreiben. Niemals perfekt, niemals vollständig in allen Aspekten. Ne? Beschreibung ist immer selektiv, und diese Punkte mit der Ungewissheit treffen natürlich auch auf die Beschreibung der Vergangenheit zu. ja, ausgeklammert habe ich die Formalwissenschaften und ausgeklammert habe ich ja auch die, einen Teil der Kulturwissenschaften. Auch darüber würde es, ich habe zwar einmal von Interpretation gesprochen, ja, aber ja, wenn man jetzt in die einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen geht, kann man das, was ich allgemein jetzt beschrieben habe, noch sehr viel differenzierter diskutieren, ist klar.
Sie haben den Begriff Lüge vermieden und vielleicht stattdessen den Begriff der Täuschung verwendet. Warum?
Ja. Ich hätte sprechen können von Täuschung, auch von Betrug. Ich habe einmal das Wort Mogeln verwendet und wir könnten ohne Probleme auch von Lüge sprechen. Das trifft den Sachverhalt auch. Das ist, wenn jemand von bestimmten Fakten sagt, die seien in einer Untersuchung erzielt worden und weiß, dass das nicht der Fall ist, ist das eine Lüge.
Ich hätte auch noch eine Frage.
Ja.
Ab wann das Verständnis des Begriffes der Wissenschaft und auch der Wahrheit, wie Sie sie heute dargelegt haben, ab wann gilt das denn? Oder ab wann sind wir denn in dieser Form, dass wir das so verstehen? Wie geschichtlich gesehen, ab wann gibt es diesen Zeitpunkt, wo plötzlich nicht Gott oder wer auch immer bestimmt, was wahr ist, sondern wann genau kommt dieser Moment, wo der Mensch aufgrund der Fakten, die er sammelt, zu bestimmten Erkenntnissen kommt?
Also, am Anfang hatte ich ja eine Wahrheitsdefinition gebracht und wenn ich jetzt mehr Zitate hätte bringen können, dann hätte ich an der Stelle mit Aristoteles angefangen. Der hat das ungefähr so gesagt, ich zitiere jetzt nicht perfekt, aber so ungefähr, zu sagen, das Seiende sei und das Nichtseiende sei nicht, ist wahr, zu sein, zu sagen, das Nichtseiende sei und das Seiende sei nicht, ist falsch. Und im Allgemeinen sagt man, das ist die erste Form der Übereinstimmungstheorie, die ich da zitiert habe. Ich habe stattdessen Ihnen ein Zitat auf das Blatt geschrieben von einem bedeutenden Logiker, von Alfred Tarski. Der hat es mehr in der modernen Ausdrucksweise schon gesagt. Ne? Eine Aussage ist wahr, wenn sie sagt, die Sachen sind so und so und die Sachen sind tatsächlich so und so. Also jetzt zu diesem Punkt. Die Wahrheitsidee, auf die ich mich hier beziehe, die gibt es schon in der Antike. Ja, gibt es bei Platon, gibt es bei Aristoteles. Die Idee, dass Erkenntnis nie ganz gewiss ist, die gibt es auch schon in der Antike. Ja, gibt es bei den Skeptikern, gibt es bei Xenophanes. Allerdings zwischendurch gibt es dann eine Reihe berühmter Philosophen, die es für ganz wichtig gefunden haben, dass Wissen sichere Erkenntnis sein müsste. Also eine, an der man nicht zweifeln kann. Und wenn man das nicht schafft, Erkenntnis sicher zu begründen, dann würde man dem Skeptizismus anheimfallen. Also der Lehre, dass es Wissen überhaupt nicht gibt. Und dieser zweite Punkt, wo ich jetzt betont habe, dass Erkenntnis niemals ganz sicher ist, gibt es schon in der Antike, aber so richtig gibt es das dann bei dem amerikanischen Pragmatisten Peirce, bei William James und dann zu einem zentralen Punkt seiner Lehre, wie gesagt, hat es Karl Popper gemacht. Er ist nicht der Erste, der das gesagt hat, aber er hat das mit so viel Nachdruck vertreten, dass die anderen Philosophen und auch Wissenschaftler gezwungen waren, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Und dann gab es Widerstände dagegen. Es gab philosophische Schulen, die gesagt haben, wenn das stimmt, wenn Erkenntnis fehlbar ist, dann gibt es keine Erkenntnis. Das hat zum Beispiel im letzten Jahrhundert der Frankfurter Philosoph Karl Otto Abel und seine Schule lange Zeit behauptet und hat gesagt, wir dürfen den Fallibilismus nicht gelten lassen, wir müssen den überwinden. Und es war so ungefähr Mitte der 80er Jahre, als also die Philosophen überwiegend diese Fehlbarkeitsauffassung übernommen haben. Habermas zum Beispiel hat es im Jahr 1986 übernommen, während er früher noch der Meinung seines Kollegen Abel gewesen war. Ja, nochmal zu Ihrer Frage. Also Sie haben gesagt, wann hat das angefangen? Die Idee der Wahrheit, die ich gebracht habe, die gab es schon in der Antike, die Fehlbarkeitsidee auch, aber die hat lange gebraucht, um sich durchzusetzen. Und jetzt hatten Sie noch die Religion ins Spiel gebracht. Also wann ist das, dass der Mensch angefangen hat, es gibt ein schönes Buch von dem Historiker Röth, Philosophiehistoriker Röth, das heißt Der Gott der Philosophen. Und hinter diesem Titel verbirgt sich eine Darlegung, dass in der Neuzeit, ja, also das ist die Zeit, die mit, sagen wir mal, in der Philosophie Descartes begonnen hat, ne, nennt man auch manchmal den Vater der neuzeitlichen Philosophie. In dieser Zeit, da gab es den interessanten Versuch, dass einige Philosophen sich aus der Dominanz der Theologie über die Philosophie, die in der Scholastik anzutreffen war, versucht haben, herauszuwinden. Und da gehört also Descartes dazu, da gehört der Francis Bacon dazu, der das in England gemacht hat, wo man sehr viel freier diese Auffassung vertreten konnte als auf dem Kontinent. Da gehören natürlich auch die Wissenschaftler wie Galilei und Kepler dazu. Und doch kann man zu dieser Zeit feststellen, dass die Philosophen, wenn sie dann bei diesem Versuch die Erkenntnis jetzt ganz auf die Rationalität zu gründen und nicht mehr auf den Glauben, dass sie an gewissen Stellen den lieben Gott in ihre philosophischen Lösungsversuche wieder hineingebracht haben. Also Descartes zum Beispiel. Bei dem Versuch, Wissen sicher zu begründen, ist an einer bestimmten Stelle nicht mehr weitergekommen. Nämlich an der Stelle, er hat beweisen können, dass er selber existiert. Ne? Ich bin. Ne? Das kann er beweisen, weil er ja denkt. Ne? Ich denke, also bin ich. Aber woher weiß ich jetzt, dass noch was anderes existiert außer mir? Ich habe natürlich Wahrnehmungen, aber kann ich mich auf meine Wahrnehmungen verlassen? Und bei der Auseinanderlegung dieses Problems kam er am Schluss zu der Auffassung, ich muss einen Gottesbeweis machen. Ne? Und dann hat er die mittelalterlichen Gottesbeweise neu formuliert. Nachdem er Gott bewiesen hatte, hat er dann so argumentiert, weil Gott existiert und weil Gott kein Betrüger sein kann, kann es nicht sein, dass ich mich bei meinen Beobachtungen dauernd täusche. Also täusche ich mich nur dann, wenn ich meiner Wahrnehmung unzuverlässigen Gebrauch mache. Also kann ich mich im Allgemeinen auf meine Beobachtungen verlassen. Und so hat er dann an entscheidender Stelle Gott wieder eingeführt. Und der Philosoph Berkeley hat Gott eingeführt, als er das Problem hatte. Er hat gesagt, eigentlich weiß ich gar nichts außer dem Inhalt meines Bewusstseins. Aber das würde ja heißen, dass zum Beispiel der Tisch verschwindet und Sie alle, wenn ich jetzt die Augen zumache. Und das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann hat er die Zusatzannahme eingeführt, dass Gott immer hinschaut, also dass die Dinge doch nicht verschwinden und so weiter. Und das hat dieser Wolfgang Röth gemeint mit der These der Gott der Philosophen. In dieser neuzeitlichen Philosophie gab es am Anfang manchmal einen Rückgriff auf die Existenz Gottes und entsprechend brauchte man einen Gottesbeweis, um das philosophische Problem zu lösen. Und dann erst in einem zweiten Schritt haben die Philosophen, erwähne ich jetzt mal Kant und so weiter, ganz klar gesagt, die Probleme der Erkenntnis müssen so beantwortet werden, dass darin der Glaube keine Rolle spielt. Also ab dieser Zeit.
Die Wissenschaft, die hat jetzt nicht die absolute Wahrheit, aber doch die beste Wahrheit eigentlich, die wir haben. Insofern klingt es doch eigentlich sinnvoll, wenn man jetzt in der Politik nur die Sachen umsetzt, die ja wirklich wissenschaftlich fundiert sind. Inwiefern ist das wirklich sinnvoll oder eher kritisch?
Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage, über die ich länger nachdenken müsste, um sie wirklich zufriedenstellend zu beantworten. Einerseits möchte ich dem zustimmen, die Institution Wissenschaft ist in der Geistesgeschichte der Menschheit diejenige Institution, die sich darauf spezialisiert hat, Erkenntnis zu gewinnen. Und ja, ich hoffe oder ich habe den Optimismus, dass das tatsächlich auch die beste Institution zur Wahrheitserkenntnis ist, die wir haben. Man kann aber das, was die Wissenschaften an Wahrheiten herausfinden, nicht immer auf eine direkte Weise zur Lösung praktischer Probleme umsetzen. Ich will das jetzt mal konfrontieren mit einem mit einer Gegenthese, und die stammt von dem Philosophen Brian McGee übrigens, und er hat gesagt, wenn die Philosophen direkt auf politische und praktische Probleme losgelassen würden, wäre das fürchterlich. Ja? Dann wird ein fürchterliches Chaos anrichten. Aber wieso jetzt, wenn doch, oder wenn die Wissenschaftler, gemäß dem Spruch von Platon, ja, also in der Welt wird es erst dann gut, wenn die, entweder die Philosophen die Könige werden oder wenn die Könige Philosophen werden. Das ist zwar eine bewundernswerte Aussage, aber man darf sie nicht wörtlich nehmen. Und was meint jetzt Brian McGee, wenn er sagt, das wäre furchtbar, das wäre ein Chaos? Wissenschaftler und Philosophen können sich bei ihrer Erkenntnissuche gewisse Einseitigkeiten erlauben. Die konstruieren zusammen mit ihren Theorien Modelle, die oft von Aspekten der realen Dinge absehen. Also die fassen zum Beispiel Planeten als Massenpunkte auf und Personen als vollkommen rationale Entscheider und so weiter und arbeiten mit solchen Idealisierungen und versuchen dann im Allgemeinen später diese Idealisierung wieder zurückzunehmen, dass die ganze Theorie der Wirklichkeit adäquater wird. Wenn man aber jetzt Wissenschaftler direkt also mit politischen Problemen betrauen würde, dann würden die Folgendes machen, die würden ihre Lieblingstheorie nehmen, mit der sie die ganze Zeit beschäftigt sind und würden meinen, mit dieser Theorie könnte man das Problem lösen und tatsächlich kann man es nicht. Weil die praktischen Probleme, die haben immer so viele Seiten und so viele Aspekte, dass sie niemals lösbar sind, nur mit einem einzigen wissenschaftlichen Ansatz. Ja? Beim praktischen Problem müssen sozusagen Physiker, Biologen, Soziologen, Architekten, eventuell auch Historiker, alle damit befasst sein, weil jeder einzelne von denen sieht ganz vieles nicht, was mit dem Problem zu tun hat. Ein Politiker aber, also ich meine jetzt ein Guter, der muss alle diese Aspekte im Auge haben und der darf sich nicht diese Einseitigkeit des Blickes erlauben, den Wissenschaftler haben. Ansonsten ist es wieder richtig, es wäre auch verkehrt, wenn sozusagen alle Probleme nur aus dem Bauch heraus, wie man sagt, also ohne Berücksichtigung von wissenschaftlich belegten Fakten angegangen würden. Das wäre auch verkehrt. Also man sollte die wissenschaftlichen Fakten berücksichtigen, ja, und man sollte aber dann viele Disziplinen an den Problemen beteiligen und am Schluss braucht man auch Leute, die dazu in der Lage sind, einmal diese Einseitigkeit wissenschaftlichen Arbeitens nicht zu haben, sondern so einen realistischeren Blick. Und das haben Wissenschaftler nicht unbedingt. Manche vielleicht, aber Es hat schon Philosophen gegeben, die wunderbare Utopien gehabt haben, wie die Menschheit glücklich wäre, aber das sind meistens sehr unrealistische Vorstellungen gewesen, weil dabei nicht berücksichtigt worden ist, was der Mensch auch noch für andere Seiten hat.
Ich würde ganz gerne jetzt noch einen ganz kurzen Nachfrage stellen im Zusammenhang auch mit dieser Wortmeldung und die bezieht sich auf das, was Sie schon während des Vortrags angemerkt haben, dass eben sozusagen das Problem der Wahrheit nicht nur auf jetzt sozusagen Faktenstatements bezogen sein muss, sondern eben auch auf Interpretationen. Und Sie haben jetzt hier auch nochmal die Modellbildung erwähnt. Wie geht sozusagen die Erkenntnistheorie mit der Wahrheit in der Modellbildung um? Also wenn man so ein ökonomisches Modell sich vor Augen führt, die ja jetzt gerade jetzt sozusagen den Wahrheitsbeweis nicht vollständig antreten konnten, in der letzten sozusagen Phase der Wirtschaftsentwicklung, ist es ja interessant, sich darüber zu überlegen, was das sozusagen aus erkenntnistheoretischer Perspektive bedeutet.
Ja, wieder eine Frage, die man sehr lange abhandeln kann. Und sehr schwer, ganz kurz. Zunächst von Modellen reden alle Wissenschaften in anderer Weise. Ja? Also die einen meinen damit die mathematisch formulierten Aussagen, die anderen meinen damit die Bereiche der Realität, die einen formalen Aussagenkalkül erfüllen. Ja? So sprechen die Messtheoretiker darüber. Also da gibt es ein totales Durcheinander. Es ist wirklich so, dass manche Wissenschaften mit Modell genau das Gegenteil meinen von den anderen. Ich habe jetzt im Sinne von Modell gerade gesprochen und habe damit gemeint, dass Wissenschaften, wenn sie ihre Theorien basteln, sich gewisse Vereinfachungen erlauben, die sie dann im Laufe der Theorienentwicklung wieder zurückzunehmen versuchen. Also als Newton seine Theorie über das Sonnensystem entwickelt hat, hat er zum Beispiel zunächst gesagt, wir stellen uns vor, da wäre also die Sonne und ein Planet und die Sonne wirkt auf den Planeten und also keine weiteren Planeten dabei, die miteinander interagieren, ja? Weil das sofort die Berechnungen viel komplizierter macht. Und das wäre jetzt so ein vereinfachtes Modell. Ja? Ein Planet oder die Sonne, also ein riesiger Körper, wird aufgefasst als ein mathematischer Punkt und es wird davon ausgegangen, dass der eine Kraft auf einen anderen Punkt ausübt, der entfernt ist. Und es werden also vereinfachende Annahmen gemacht, von denen man weiß, sie stimmen so nicht. Aber man bildet einmal die Theorie zunächst so und macht sie dann komplizierter, indem man sie anreichert um zusätzliche Annahmen. Das Interessante ist, dass während man das macht, man am Ende immer noch mit Aussagen operiert, von denen man weiß, sie sind nach wie vor ein bisschen vereinfacht. Ne? Der Sprachtheoretiker Chomsky zum Beispiel hat eine Theorie über die Grammatik gemacht und hat gesagt, meine Theorie ist gedacht für den sogenannten perfekten Sprecher-Hörer. Das heißt für eine Person, die ihre Muttersprache perfekt kann und keine Fehler dabei macht. Keine Fehler in der Grammatik. Ne? Jetzt möchte ich wissen, wer das tut. Ich mache dauernd grammatikalische Fehler, während ich jetzt rede und die meisten von Ihnen machen es wahrscheinlich auch. Wir machen es ja sogar, wenn wir schreiben. Also im Grunde hat Chomsky eine Theorie über eine ideale Person gemacht, ne, hat es auch genannt, den idealen Sprecher-Hörer, die es gar nicht gibt. Aber wenn man das nicht so macht, dann kriegt man gar keine Theorie zusammen, die man dann in erster Stufe überhaupt überprüfen kann. Also der Weg ist der, während man Theorien baut, macht man Vereinfachungen und diese vereinfachten Abbildungen der Wirklichkeit nennen dann manche Wissenschaftstheoretiker Modelle. Das habe ich vorhin mit Modell gemeint. Welches Problem birgt das? Wenn die Abweichung von vereinfachtem Modell und Wirklichkeit sehr klein ist, dann macht das Ganze vielleicht gar kein Problem. Oder so mit den Massenpunkten bei Himmelskörpern. Ja, das hat, soweit ich sehe, nie ein großes Problem gemacht, dass das dann die ganze Forschung irregeführt hätte. Man kann ja auch diese Vereinfachung korrigieren, indem man also später davon ausgeht, dass der Körper sehr wohl ausgedehnt ist. Das geht ja dann auch. Ne? Ein Problem ist es, wenn die Abweichung von Modell und Wirklichkeit sehr groß ist, sodass man jetzt bei der Überprüfung der Theorie nicht weiß, sind die Kernannahmen der Theorie falsch, sodass man sie als Ganzes aufgeben müsste, oder sind die Vereinfachungen falsch, die man bisher gemacht hat, sodass man also die Kernannahmen behalten könnte, aber nur die Vereinfachung etwas zurücknehmen müsste. Und das ist oft sehr schwer zu entscheiden. Das ist das Problem, das da drin steckt. Und vielleicht machen die Ökonomen zu große Vereinfachungen. Ich bin kein Ökonom und möchte jetzt auch nicht über die wissenschaftstheoretischen Probleme dieser Wissenschaft sprechen, aber dort könnte so etwas passieren, wie das natürlich auch in der Physik oder Psychologie oder Soziologie passieren könnte.
Was ist eigentlich das Ziel der Wissenschaft? Ich meine, man sagt ja, jeder Mensch möchte eigentlich glücklich und gesund sein und Leid vermeiden möglichst. Andererseits haben wir uns in den letzten 50 Jahren materiell, wirtschaftlich, wissenschaftlich sehr gut entwickelt. Die Menschen sind aber weder gesünder, glücklicher und zufriedener geworden. Und im Augenblick sieht es so aus, als würden wir uns auf härtere Zeiten zubewegen. Ich frage mich selbst und ich möchte auch Sie fragen, wie wissenschaftlich ist eigentlich eine Wissenschaft, die uns nicht zu unserem Glück führt?
Ich habe vorhin gegen Ende gesagt, dass die Wissenschaft ohnehin das nicht leisten kann, dass sie uns sagt, was Glück ist und kann uns auch nicht sagen, ob wir es suchen sollen oder welche Art von Glück wir suchen sollen. Das ist kein Thema der Wissenschaft. Aber man kann natürlich sich die Frage stellen, das mache ich auch, warum trägt die Wissenschaft nicht mehr dazu bei, dass die Menschen die Ziele erreichen, die sie so im Allgemeinen erreichen wollen. Das ist erstaunlich, stimmt. Ja, ein paar Gedanken dazu. Was die Wissenschaften als Fortschritt vorweisen können, das ist aus meiner Sicht höchst erstaunlich. Also wenn ich mir anschaue, was die Physik an Erkenntnissen hat oder was die Biologie an Erkenntnissen gewonnen hat, dann ist das für mich geradezu unfassbar, dass das möglich war. Da habe ich also in höchstem Maße das Gefühl, dass mich also dieser Fortschritt beeindruckt und ich es unglaublich finde. Andererseits sehe ich, dass dieser Fortschritt nicht einhergeht mit einer größeren Rationalität, mit einer größeren Fähigkeit, unter Menschen zusammenzuleben oder, wie Sie sagen, glücklich zu sein. Gut, man könnte jetzt viele einzelne Punkte besprechen. Ich würde sagen, in der einen oder anderen Weise verhilft die Wissenschaft heute schon zu einem besseren Leben als vor 1000 Jahren. Das könnte man jetzt lange diskutieren. Ich würde auch sagen, dass die Medizin etwas Gutes für die Menschheit ist, obwohl ich ohne weiteres die negativen Seiten, die Sie jetzt da erwähnen könnten, anerkennen würde. Ja, ich weiß es nicht, warum dieses ungeheure Wissen, das der Mensch erreichen konnte, nicht dazu ausreicht, um ein wesentlich besseres Zusammenleben herbeizuführen. Ich weiß es nicht. Möglicherweise ist es so, dass dieses Wissen gerade die Bereiche, die man brauchen würde, um die zwischenmenschlichen Probleme zu lösen, nicht abdeckt. Also vielleicht weiß man doch nicht so viel über soziale Interaktion. Ich habe gesagt, es ist für mich unglaublich, was man über das Weltall weiß oder über die Feinstruktur der Materie. Aber man weiß nicht so viel über, sagen wir mal, die Entstehung von Gewalt, über soziale Interaktion, überhaupt über soziale Prozesse. Und man tut sich sehr schwer damit, so ein komplexes System wie das Wirtschaftstreiben ebenso mit Formeln abzubilden, wie das die Physiker mit dem Sonnensystem tun und dann daraus einen entsprechenden Nutzen zu ziehen. Es geht irgendwie nicht so einfach. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir dort große Erkenntnisse gewinnen können, wo wir es mit abgrenzbaren und abgeschlossenen Systemen zu tun haben. Das Sonnensystem zum Beispiel ist eine begrenzte Menge von großen Körpern. Die kleinen sind nicht so störend. Und man hat es geschafft, die Formeln für das Funktionieren dieses Systems ganz gut herauszufinden. Es ist nicht völlig abgeschlossen. Die übrigen Körper im Weltall wirken darauf ein. Aber es ist genügend abgeschlossen, dass man es geschafft hat, dieses Funktionieren dieses abgeschlossenen Systems zu beschreiben. Man kann nicht genauso gut die Prozesse, die in einem Markt sich abspielen, beschreiben, weil der nicht im selben Maße abgeschlossen ist und heute weniger sogar als vorher. Und man kann auch nicht besonders gut das, was in einer Gesellschaft sich abspielt, mit Gesetzesaussagen beschreiben und dann Vorhersagen machen, wie das weitergeht. Zum Teil sind die Gesetze, die man da bräuchte, wenn es sie überhaupt gibt, dann sind sie so kompliziert, dass man nur sie in statistischer Form formulieren kann, während die Physik im Großen und Ganzen sehr lange mit deterministischen Aussagen ausgekommen ist. Alles das spielt hinein. Also ich habe Ihnen gesagt, es ist hier ein kompliziertes Thema und
Muss man dabei aber nicht von einer gewissen Vermeidung des Wesentlichen sprechen, wenn wir gerade die Themen, die uns am meisten beschäftigen und befassen und eigentlich am meisten Relevanz haben im täglichen Leben sozusagen, von der Wissenschaft am meisten vernachlässigt werden?
Was haben Sie gesagt? Da muss man nicht
von einer gewissen Vermeidung des Wesentlichen sozusagen. Ja? Weil das Wesentliche wäre ja sozusagen, dass wir das Freude haben an unserer Arbeit, an unseren Beziehungen, sage ich mal. Ja? Das wäre eigentlich das Wesentliche. Ja? Ich meine, das Planetensystem ist zweifellos äußerst interessant. Ja.
Ja.
Aber ich meine, das tägliche Leben wäre vielleicht noch ein bisschen wesentlicher.
Ja, also Sie hatten ja am Anfang die Frage aufgeworfen, inwieweit die Wissenschaften dazu beitragen.
Genau, was das Ziel der Wissenschaft ist sozusagen, was die Wissenschaft dazu beitragen oder vielleicht noch besser dazu beitragen könnten. Dass die Menschen besser miteinander klarkommen, zum Beispiel.
Die Wissenschaften haben viele Probleme gelöst, aber wissen Sie, wenn man jetzt darüber diskutiert, dann gibt es natürlich Kritiker bzw. Pessimisten, die auf die vielen Punkte weisen würden, wo die Wissenschaften neue Probleme erzeugt haben. Und ich möchte keine Aussage darüber machen, ob jetzt die Wissenschaften eher ein Segen oder eher etwas Ungutes für die Menschheit sind. Ich meine, sie sind eher etwas Gutes, aber ich kann das nicht im Detail jetzt Ihnen nachweisen. Ja, manche von Ihnen werden es auch so sehen, andere vielleicht nicht. Aber diesen einen Punkt, den ich eben zuletzt hatte, das ist einer, den man wirklich festhalten kann, dass die Menschen Erkenntnis eher haben gewinnen können in dem Bereich, in dem sie es mit den einfacheren Systemen in der Realität zu tun haben. Also mit zum Beispiel sowas wie Steinen, Planeten, Molekülen, also mit den Gegenständen, die nicht diese Komplexität haben von Lebewesen, von Gesellschaften, von Märkten und so. Ne? Dort, wo diese komplexen Systeme existieren, da gelingt es nicht in gleich gutem Maß, exakte Wissenschaften zu betreiben, also Wissenschaften, die mathematisch präzise Aussagen machen, so wie Physiker das können, Messungen vorzunehmen, so wie Physiker das können. Ja, das geht mit sozialen Variablen nicht so leicht. Man macht es da auch, aber man macht es mit Messfehlern und mit dem ewigen Problem, misst man wirklich das, was man will und so. Also man hat es mit Problemen der Komplexität und daher der Ungenauigkeit und schweren Durchschaubarkeit dieser Systeme zu tun. Ja, dieser Unterschied gibt es. Und da nun viele Probleme der Menschheit gerade die Wissenschaften vom Menschen erfordern würden, ja, ist es da leider so, dass man sich schwerer tut. Ja. Manche sagen dann, diese Wissenschaften vom Menschen, die leisten ja so gut wie gar nichts und das finde ich etwas zu streng. Ich würde sagen, die tragen schon etwas bei, aber natürlich viel weniger, als ich mir das wünschen würde. Und das andere, was Sie ansprechen, sind Fragen der Lebensweisheit. Ja, ja, das ist natürlich, ich finde das auch nicht weise, wenn man furchtbar viel Erkenntnis hat und setzt die dazu ein, dass man sich die Lebensgrundlage zerstört. Ja, da haben Sie völlig recht. Und ich kann aber nicht zu der Frage sagen, wie macht man Menschen weise? Vielleicht mehr was für Pädagogen, ich weiß es nicht.
Ja, ich möchte etwas zum Unterschied sagen, also zur unterschiedlichen Weise, in der wir im Alltag und in der Wissenschaft von Wahrheit sprechen. Im Alltag, wenn wir sagen, das ist nicht das wahre Leben oder das ist nicht das Wahre, dann meinen wir sehr oft, das ist nicht das gute Leben, das glückliche Leben. Andererseits meinen wir im Alltag mit Wahrheit auch, das Echte im Gegensatz zum Falschen, das Wahrhaftige und Aufrichtige. Ich glaube, dass etliche Debatten in den Sozialwissenschaften, die um die Wahrheit geführt werden, im Besonderen an einer Vermengung der Begriffe also Wahrhaftigkeit und Wahrheit leiden. Ich meine, um den Unterschied zu illustrieren, ich meine, es wäre denkbar, dass ein Lügner, der sich täuscht, die Wahrheit sagt. Also wenn er er gibt eine falsche Zeitauskunft, aber seine Uhr geht falsch, dann kann das Richtige herauskommen. Und also die Wahrhaftigkeit, die oder die auch unter dem Begriff Authentizität sehr oft angesprochen wird und in der Kunst eine sehr große Rolle spielt, ein sehr wichtiger Maßstab ist für die Beurteilung von Kunstwerken. Ich meine, die beiden anderen Bedeutungen von wahr, die im Alltag vorkommen, also die decken sich einerseits mit dem Guten und andererseits mit dem Wahrhaftigen. Und ich glaube, jetzt, um auf Fragen auch zurückzukommen, die gestellt wurden, in Verbindung mit der Beziehung von Politik und Wissenschaft. Also ich glaube, die Wissenschaft kann uns die Frage nach dem guten Leben nicht abnehmen. Die Frage nach dem guten Leben erfordert Entscheidungen über Ziele, über Werte, erfordert eine Wertrationalität und die Wissenschaft kann uns, jedenfalls als Naturwissenschaft, nur bereitstellen, eine Erhöhung unseres Wissens über Zweck-Mittel-Relationen, wie wir effizienter Mittel einsetzen können, damit wir bestimmte Ziele erreichen können. Aber die Wissenschaft kann uns nicht abnehmen, die Entscheidung und die Form der Entscheidungsfindung über die Ziele und Werte, für die wir wissenschaftliche Erkenntnisse einsetzen. Oder vielleicht möchte ich noch einen Punkt bringen, ich glaube, du hast das auch nicht behauptet, aber die beiden anderen Bedeutungen von Wahrheit, nämlich die Authentizität und die Frage nach dem guten Leben, verweisen auf andere Formen von Rationalität. Und ich glaube, nicht richtig wäre es, den Begriff der Rationalität einzuschränken auf die Suche nach Wahrheit in der Wissenschaft. Also ich glaube, Rationalität gibt es auch in der Debatte über Werte und Rationalität gibt es auch in mehr oder weniger Authentizität oder Aufrichtigkeit.
Ja, ich habe jetzt keinen Punkt gefunden, wo wir verschiedener Auffassung wären. Sind wir ja auch im Allgemeinen selten, ja, bei dieser Thematik. Die Wissenschaften, die sich mit der realen Welt oder der empirischen Welt befassen, mit ihren speziellen Untersuchungsmethoden, die können durch diese Art Forschung Wertfragen nicht beantworten. So ist das gemeint, so das ist deine Auffassung, die teile ich auch. Und ich bin andererseits auch der Auffassung, dass man durch philosophische Untersuchung, philosophische Reflexion, die Wertfragen zum Gegenstand machen kann. Und das macht ja die Ethik. Ne? Die Ethik allgemeiner Art oder die Ethik in speziellen Bereichen wie Wirtschaftsethik, Bioethik, Technikethik und so weiter. Und natürlich meine ich auch wie du, dass das eine rationale Tätigkeit ist. Ne? Die Gegenauffassung wäre die positivistische, die sagt, nur Tatsachenfragen sind überhaupt echte Fragen, die anderen sind Scheinfragen, sind Scheinprobleme. Ne? Das vertritt ja heute kaum noch jemand. Ne? Also ich meine, es gibt auch die rationale Auseinandersetzung mit Werten, aber das ist nicht das Typische, was die empirischen Wissenschaften machen können. Und so verstehe ich Max Webers These von der Wertfreiheit, dass die empirischen Wissenschaften das nicht wollen und nicht können, obwohl sie Zweck-Mittel-Relationen untersuchen und dann auch Sollensaussagen machen, nämlich bedingte. Ja, Wahrhaftigkeit und Wahrheit sind zu unterscheiden, meine ich auch. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass in der Diskussion über Wahrheitsprobleme man heute diese verschiedenen Bedeutungen von Wahrheit so oft noch verwechselt. Ist das dein Eindruck? Ich meine, du hast recht, dass in der Umgangssprache gibt es mehrere...
Ja?
Aha.
Ja,
gut. Ja. Aha. Lange Zeit hat man ja... Ja, bitte.
Ich glaube, du hast vielleicht jetzt die Wissenschaftstheoretiker im Auge und da stimmt das nicht, was du sagst.
Ein bisschen lauter, bitte.
Vielleicht nehmen wir doch nochmal das Mikrofon. Augenblick. In einem Augenblick.
Na, ich glaube, das, was du sagst, stimmt sicher bezogen auf Erkenntnis- und Wissenschaftstheoretiker. Aber über Wahrheit und Wahrhaftigkeit wird ja auch zum Beispiel in der Medientheorie diskutiert. Und da trifft man sehr wohl noch diese Unfähigkeit, zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu unterscheiden.
Aha. Gut, ja. Ich hatte bei jetzt diesen Auseinandersetzungen über Wahrheitsprobleme vor allem die Auseinandersetzungen zwischen der Übereinstimmungstheorie, die ich jetzt zitiert habe, und der Konsenstheorie gemeint. Also allen verschiedenen Versuchen, Wahrheit so zu definieren, dass sie auf die Erkenntnis der Wahrheit Bezug nehmen. Also Wahrheit ist das, worüber wir eine Übereinstimmung erzielen, oder Wahrheit ist das, worüber die Experten eine Übereinstimmung erzielen, wie auch immer man das definiert. Ja. Ich habe jetzt nicht an diesen Punkt gedacht, mag sein, ja, dass man das dort eventuell verwechselt.
Ja, Sie haben vorhin erwähnt, dass, also gesagt, dass nicht jede wissenschaftliche Erkenntnis praxistauglich ist. Umgekehrt sind aber alle, glaube ich, alle unsere praktischen Errungenschaften auf wissenschaftliche Wahrheiten zurückzuführen. Oder sehen Sie das anders?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass Wissenschaften sehr viel dazu beigetragen haben, praktische Probleme zu lösen. Es gibt aber auch sehr viele Lösungen praktischer Probleme, die direkt aus der Praxis herausgekommen sind und nicht von der Wissenschaft. Es gibt beides. Es gibt, also Menschen haben praktische Probleme schon gelöst, bevor sie eine Institution Wissenschaft hatten. Und auch als man diese Institution Wissenschaft hatte, also die organisierte Erkenntnissuche in einzelnen Disziplinen, da ist es trotzdem immer wieder passiert, dass es Praktiker gewesen sind, die auf eine Lösung gekommen sind und nicht jetzt diejenigen, die an den Grundlagen forschen. Ne? Aber ich bin schon überzeugt von der Wichtigkeit der Grundlagenforschung, auch für praktische Probleme, vor allem auch dann, wenn man im Moment noch nicht absehen kann, wofür das vielleicht später einmal nützlich ist. Im Moment haben wir eine Zeit, in der die Wissenschaftspolitik alles daran setzt, diejenigen Projekte zu fördern, die möglichst schnell und direkt etwas sichtbar Nützliches versprechen. Und im Allgemeinen wird das von den Wissenschaften skeptisch gesehen, weil die sagen, da kommt die Grundlagenforschung zu kurz. Und oft hat es sich ja gezeigt, dass gerade dann aus dieser Grundlagenforschung Problemlösungen gekommen sind, an die man vorher nie gedacht hätte.
Zwei Fragen. Eine hypothetische, eine praktische, die Sie jetzt gerade angeschnitten haben. Wissenschaft bekommt man nicht umsonst. Die kostet Geld. Und wenn man Geld nimmt, wird man abhängig von der Politik, von der Wirtschaft. Wie weit lässt sich die Wissenschaft korrumpieren? Das wäre erste Frage. Zweite Frage zum Glücklichsein und besseren Zusammenleben. Die Gehirnforschung oder Hirnforschung ist eine sehr junge Wissenschaft. Wie weit könnte die Ihrer Meinung nach dazu beitragen, wenn man weiß, wie der Mensch genau tickt in der Masse und auch als Individuum, wie weit könnte das hilfreich sein? Ich meine, das ist sehr hypothetisch. Ja? Die beiden Fragen. Ja. Danke.
Ob die Wissenschaften korrumpierbar sind. Viele sehen das als problematisch an, dass von den Wissenschaften erwartet wird, die Mittel zu ihrer Forschung immer mehr von also außen zu suchen. Nicht also staatlich oder von Ländern gefördert, sondern von Unternehmen zum Beispiel. Das hat ein etwas Gutes, weil die Kooperation mit der Praxis kann fruchtbar sein, die kann Ergebnisse erbringen, die die Wissenschaft allein nicht erzielen kann, kann sie vielleicht auch schneller erbringen, aber sie birgt diese Gefahr, dass man nur das erforscht, was kurzfristig für irgendjemanden einen Nutzen hat und die darüber hinausgehende Gefahr, dass man Ergebnisse so sucht oder, jetzt sage ich einmal, eventuell so konstruiert, ja, da schwingt jetzt etwas mit, dieses Thema Täuschung, ja, dass die Ergebnisse zu den Zielen des Auftraggebers passen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, wer sowas tut oder dass das viele tun, aber dass diese Gefahr besteht. Ja. Also dass Wissenschaft abhängig wird, steht in einem Spannungsverhältnis dazu, dass sie objektiv sein soll und unvoreingenommen nach Wahrheiten suchen soll. Ne? Das ist völlig richtig und ich schließe mich denen heute an, die das etwas mit Bedenken sehen, dass man sagt, alle in der Wissenschaft Tätigen sollen sich doch ihre Forschungsgelder selber suchen, weil das heißt, sich abhängig machen. Ne? Andererseits, wenn man von der Gesellschaft, also von allen eigentlich, ne, von den Steuerzahlern das Geld nimmt, dann hat man eine große Verantwortung, etwas Gutes damit zu machen. Und es ist auch wieder richtig, dass natürlich das nicht verschwendet werden sollte. Ne? Und dem würde das entgegenwirken, dass jeder sich das selber sucht. Ne? Also sozusagen eine gesellschaftliche Entscheidung, in welchem Ausmaß sie sich das leisten will, eine Institution von Personen zu halten, die in dieser Hinsicht möglichst unabhängig und frei sind. Das kostet etwas. Diese Kosten kann man reduzieren, indem man die Freiheit geringer macht. Und dann kommt es zu dieser Gefahr, die Sie angesprochen haben. Neurowissenschaften, was die Gehirnforschung geleistet hat, also von den Anfängen, wo man erstmals verstanden hat, wie eine Nervenzelle funktioniert, Aktionspotenziale und so weiter, von der Entdeckung der Anatomie des Gehirns bis zu dem, was man heute alles über das Gehirn weiß mit Computertomographie. Das ist auch etwas, wo man, wie ich das vorhin auch für andere Gebiete gesagt habe, wo man staunen kann, was da möglich gewesen ist. Das ist eine Disziplin mit ungeheuren Fortschritten. Und zwar echten, also Erkenntnisfortschritten. Diese Disziplin macht gleichzeitig etwas, was man eher kritisch und also kritisch sehen muss und nicht so ernst nehmen darf, nämlich die Gehirnforscher stellen ungeheure Behauptungen auf, was sie alles schon erklären könnten damit und was man daraus in Zukunft machen könnte. Also das sagen meinetwegen die einen, sie hätten bewiesen, dass es den freien Willen nicht gibt, die anderen sagen, sie hätten das Rätsel des Bewusstseins gelöst, andere wieder sagen, dass die tun so, als würde man alle sinnvollen pädagogischen Ratschläge erst jetzt aus der Gehirnforschung ableiten können, obwohl die eigentlich, wie man zeigen kann, allesamt schon vor langer Zeit von anderen Disziplinen gekommen sind. Ja, also da wüsste ich jetzt gar nichts, was speziell von der Gehirnforschung dazugekommen wäre. Ja. Also die Gehirnforschung macht viel Wind. Ist natürlich, sie hat wirkliche Fortschritte und ähnlich wie auch die Computerwissenschaft das in den 80er Jahren gemacht hat, als man gesagt hat, ja, in 10 Jahren, da können wir perfekt Sprachen übersetzen und da werden Computer richterliche Entscheidungen treffen und medizinische Diagnosen. Das ist ja alles nicht eingetroffen und so ähnlich ist das auch mit der Gehirnforschung, dass die halt versucht, sich interessant zu machen. Aber das hängt mit einem anderen Thema zusammen, nämlich wenn man heute Forschungsgelder bekommen will, dann muss man solche übertriebenen Behauptungen machen, die eigentlich mit dem Wissenschaftsethos nicht vereinbar sind. Ne? Denn das Wissenschaftsethos impliziert ja eher die bescheidene, zurückhaltende und sich immer der Fehlbarkeit bewusste Einstellung. Ne? Stattdessen muss man, um Forschungsgelder zu bekommen, solche kühnen Thesen machen wie, wir können also dann später mit der Gehirnforschung alle Leute glücklich machen oder können Gewalt beseitigen oder was auch immer. Ne? Also ich meine, das alles so, was da über den freien Willen oder das Bewusstsein behauptet worden ist, da stimmt nichts davon.
Ja, ich möchte nochmal angreifen, gerade was Sie gesagt haben, die Bedingtheit von Wissen dadurch, dass es gesellschaftlichen Kontents bedarf, welche Bereiche erforscht werden und nicht. Wir hatten gerade heute Morgen eine interessante Diskussion hier bei den Informatikern wie die direkte Orientierung an direkte Verwertbarkeit das Wissen um informatische Kernprobleme reduziert. Und wir hatten so spontan bei einer Gruppe von 4 Universitätslehrern feststellen können, dass Konzepte, die in den 50er, 60er, 70er Jahren zu den Kernelementen des Informatikwissens gehörten, mittlerweile aus dem akademischen Kanon herausgestrichen werden, mit der Begründung, das ist nicht mehr verwertbar. Und das bringt mich zu der Frage, wie Sie das sehen, inwieweit das ein generelles Problem sein kann für Wissenserarbeitung, sei es in größeren Disziplinen oder auch im Kleinen. Mir persönlich scheint, dass das in gesellschaftlichen Strukturen, die entweder rein herrschaftlich bedingt sind oder rein ökonomisch, dies immer der Fall sein könnte. Das ist eine Hypothese, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Die zweite Frage, die ich dann hätte, würde etwas wieder mehr in Erkenntnistheorie und Sprache gehen. Vielleicht kann ich das später dann nochmal aufgreifen.
Also ich möchte zunächst zu einem ganz speziellen Punkt etwas sagen. Ich wüsste nicht, wie man so eine Aussage begründen kann, dass ein bestimmtes Wissen, jetzt in diesem Fall auf dem Gebiet der Informatik, nicht mehr verwertbar sein könnte. Das ist für mich sehr seltsam, dass das jemand behaupten kann, denn aus anderen Bereichen, der Physik, Chemie, Biochemie, Biologie, hat es schon öfter Wissen gegeben, das erst sehr viel später verwertbar geworden ist, weil man dieses Wissen mit weiterem Wissen, das man früher nie gedacht hat, verbinden konnte, und dann ist die Verwertbarkeit des Früheren erst sichtbar geworden. Also wüsste ich jetzt nicht, wer so etwas gut mit Argumenten belegen kann, dass man von einem Stück Wissen sagt, das brauchen wir nicht mehr, das war vielleicht einmal Lehrbuchwissen, aber wir können es jetzt vergessen, weil nicht mehr verwertbar. Das scheint mir eine reine Aussage vom Status einer Prophetie, also einer nicht begründbaren Zukunftsaussage zu sein. Das wollte ich nur anmerken zu dem. Und was Sie dann gesagt haben im Weiteren, das spricht eben ein Problem an, das ich vorher auch versucht habe zu berühren. Aber ich kann nicht mehr dazu sagen. Also ich könnte jetzt nur wiederholen, dass ich auch dieses Problem sehe, dass durch die momentane Entwicklung, Grundlagenforschung und die Wichtigkeit von Erkenntnissen, deren Verwertbarkeit man im Moment noch nicht sieht, dass das voranschreitet. Ja? Und würde dann auch mit Ihnen also mich dagegen aussprechen. Aber ich weiß nicht, was man in dem Zusammenhang, ich habe keine Idee, was man da tun könnte, als immer wieder darauf hinzuweisen.
Also Sie haben jetzt doch, ich meine, ein Punkt, der jetzt ja auch zur Sprache kommt, denke ich, ich meine, so mit diesen gesellschaftlichen Verankerung von Wissenschaft, bezieht sich ja auf ein Thema, das in Ihrem Referat auch sehr stark zum Ausdruck gekommen ist, das Thema eben der Kontinuität. Also Sie haben ja doch ein sehr stark sozusagen kontinuitätsorientiertes Bild der Wissenschaft gezeichnet, in dem eben Wissen akkumuliert wird und natürlich eben auch wieder verworfen wird, wenn es sich als sozusagen nicht taugliches Instrument der Wahrheitsfindung oder der Modellbildung herausstellt. Aber gibt es nicht auch, ich meine, Sie haben ja dann auch Kuhn erwähnt, der dann wieder von einem eher diskontinuierlichen Modell ausgeht. Das heißt, es gibt dann eben auch doch diese Zeiten, in denen sich Wissenssysteme radikal ändern und man dann eigentlich mit dem, was früher passiert ist, vielleicht gar nicht mehr so viel anfangen kann. Also wie würden Sie so dieses, würden Sie einfach so ganz dieses kontinuierliche Modell stärker betonen oder wie gehen Sie dann eben auch mit diesen Veränderungen um, die Sie ja auch angesprochen haben, dass sich eben auch Wissenssysteme verändern und dadurch eben auch Wissensbestandteile, die früher wichtig gewesen sind, eben auch dann plötzlich nicht mehr keinen Stellenwert mehr besitzen.
Ja, also mein Punkt, das kam, glaube ich, vor im Punkt. Was ist denn? Egal. Ich hatte gesagt, nach einem gewissen Bild von der Wissenschaft wird Erkenntnis angehäuft. Es kommt immer Neues dazu, ohne dass man was revidieren muss. Und da hatte ich gesagt, das ist aber kein adäquates Bild von der Wissenschaft. Das Adäquatere ist das, dass in der Wissenschaft auch Revisionen vorkommen. Möglicherweise Revolutionen, die sind aber nicht so häufig. Kleinere Revisionen sind häufiger. Also, wo wir uns jetzt einer Meinung sind, ist, und wo praktisch heute alle zustimmen, ein rein akkumulatives Modell, bei dem alles, was einmal vorgeschlagen worden ist und zeitweilig befürwortet und belegt durch Untersuchungen, bleibt bestehen und es kommt immer nur Neues dazu. Ja? Das wäre das reine Akkumulationsmodell und so ist es sicher nicht. Ne? Das zeigt die Geschichte aller Wissenschaften. Das, was Kuhn jetzt gesagt hat, das halte ich auch nicht für zutreffend. Kuhn hat behauptet, zumindest in seiner also in seinem berühmten Werk von 1962, die strukturwissenschaftliche Revolutionen, dass in den Wissenschaften zeitweilig Paradigmen existieren, die den Status von Glaubensbekenntnissen haben. Wissenschaftler übernehmen das jeweilige Paradigma unkritisch. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass man an ihm zweifeln könnte. Sie akzeptieren es wie einen Glauben, sagt Kuhn. Und dann gibt es ab und zu, wenn Paradigmen in eine Krise kommen, durch zu viele Anomalien, Revolutionen. Und Revolutionen, sagt Kuhn, sind ebenfalls nicht rational, sondern sind sowas wie religiöse Bekehrungen. Das alte Paradigma, sprich Bild von der Welt, wird einfach fallen gelassen, wird durch ein neues ersetzt. Die Welt wird ganz anders gesehen und von dem alten Paradigma bleibt nichts übrig. Wenn man jetzt die Geschichte der Wissenschaften studiert, insbesondere die, auf die Kuhn sich bezogen hat, dann sieht man sehr deutlich, dass das, was Kuhn gesagt hat, wahnsinnig übertrieben ist. Das hat es so nicht gegeben, dass man, wenn man das neue Paradigma hat, sich mit den Angehörigen des Älteren nicht einmal mehr verständigen könnte. In der Regel war es so, dass die Anhänger des neuen Paradigmas und die des alten sich sehr wohl über experimentelle Ergebnisse verständigen konnten und dass man dann eben auf längere Sicht auch sich einig geworden ist, dass dieselben Beobachtungen mehr für das neue als das alte Paradigma sprechen. Gerade bei solchen Fällen wie zum Beispiel Einstein gegenüber Newton war das so gewesen, wie die Theorie der rationalen Fortschrittsentwicklung sagt und nicht wie Kuhns Theorie sagt. Das sagen sowohl Wissenschaftshistoriker wie Wissenschaftstheoretiker, zum Beispiel in dem Buch von Gunnar Anderson. In einem bestimmten Punkt hat Kuhn sehr Wichtiges gesagt. Es gibt nämlich schon diese Paradigmen und es gibt auch dieses Anhängen an bestimmte Lehren und diese Zähigkeit und diese konservative Haltung, die es einem dann schwer macht, Neues zu akzeptieren. Da hat er recht. Da hat auch Popper gesagt übrigens, Kuhn hat mir die Augen dafür geöffnet, dass es diese paradigmatische Wissenschaft auch gibt. Und es gibt auch die Revolution. Aber die Revolutionen sind, so meine ich, also mit vielen anderen, doch rationaler als Kuhn anerkennen wollte.
Ich wollte nur sagen, ich meine auch, dass man genau weiß, in welche Kinder. Dass man genau weiß, dass auch Wissenschaftler Kinder ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft sind. Und die Hand, die einen füttert, beißt man nicht. Dieses Sprichwort gilt natürlich auch für sie. Und das ist das, was ich vermisse. Wissenschaftler sollten Meinungsmacher sein, Zukunftsforscher, nicht Gehirnforscher, Zukunftsforscher. Sie hätten die Aufgabe, von tradierten Fehlern der Menschen zu warnen, die Welt vor Fehlern zu bewahren, heißt aber für mich, nicht sie zu beherrschen, damit dann die These aufzustellen wäre, dass nicht erst seit Aristoteles, dass der Mensch sich vom Primatensprung zur Menschwerdung, dass er nichts dazugelernt hat, als für seine Beutezüge Gottes Segen zu beanspruchen. Das wäre doch wirklich sehr schade.
Ja, also ich sich mit Zukunftsproblemen zu befassen, wenn man das Zukunftsforschung nennt. Das finde ich auch erfreulich, wenn es das gibt. Aber Sie haben gesagt, nicht Gehirnforschung, sondern Zukunft. Habe ich das richtig verstanden? Ich meine, Gehirnforschung ist auch etwas Gutes und das menschliche Gehirn zu verstehen, kann sowohl für die Medizin als auch die Psychologie sehr positive Möglichkeiten eröffnen. Ja, dem Übrigen, was Sie sagen, habe ich jetzt keine Einwände.
Ja, ich wollte noch kurz eine Beobachtung schildern, die ich als junger Wissenschaftler immer wieder mache. Wenn ich jetzt gefragt werde und begründen muss, was ich tue und warum, würde ich das genauso machen oder das versuchen, genauso schön zu machen. Falsifikation, Popper, kritischen Rationalismus. Wenn ich schaue, was ich tue, wie ich es tue, wie meine Kollegen das tun, wie jeder andere das tut, den ich kenne, finde ich da ganz, ganz viele andere Vorgehensweisen, ganz, ganz viele andere Ideen. Man sucht nach der Wahrheit, man hängt an seinen Theorien, liebt seine Theorien, sucht irgendwo in einem Datensatz nach der Wirklichkeit, nach etwas, was tatsächlich da ist und denkt jetzt nicht, ich versuche jetzt hier eine Beschreibung aufzustellen, die jetzt die Ergebnisse möglichst einfach und möglichst plausibel erklärt und möglichst leicht zu falsifizieren ist, damit dann möglichst einfach ein Erkenntnisfortschritt möglich wird, sondern eigentlich in der Praxis, wenn ich dann denke, wie ich das tue, handle ich anders, handle ich irgendwie sehr positivistisch. Und ich habe immer das Gefühl, dass zumindest jetzt, also ich bin Psychologe, dass das bei uns sehr viele tun. Und da wollte ich fragen, ob das, ja, ob Sie das auch so empfinden, dass vielleicht das ganze Modell natürlich ein sehr tolles Modell ist, das, auch irgendein Philosoph mal gesagt hat, sehr gut zu verstehen ist, aber vielleicht schwer zu glauben ist im Sinne eines Bekenntnisses.
Also ich behaupte jetzt einfach mal zu Ihren Gunsten, dass das, was Sie machen, doch sehr viel näher an der Popperschen Methodologie steht, als Sie meinen. Ja? Und zunächst mal ist diese Methodologie ja etwas Normatives. Das heißt, die sagt, wenn man sich überlegt, wie man idealerweise vorgehen müsste, wenn man weiterkommen will, dann müsste das so gehen, dass man überprüfbare Hypothesen aufstellt, dass man sich ernsthaft fragt, wo könnten diese Hypothesen Schwachstellen haben, die muss man auch überprüfen. Ja, also man müsste eigentlich gezielt versuchen, die Hypothesen zu widerlegen. Und wenn man das dann nicht schafft, dann verleiht das diesen Hypothesen eine besondere Glaubwürdigkeit. Wenn man dagegen eine Hypothese hat und weiß zum Beispiel schon, dass die in gewissen Punkten stimmt, weil man das schon beobachtet hat, und überprüft sie dann dort, dann mogelt man ja schon fast. Ne? Das kann ja nicht aus einer erfahrungswissenschaftlichen Sicht etwas Positives sein, dass man so gezielt auf Bestätigungen aus ist, wo man sie leicht findet. Und ich würde einmal sagen, in Wirklichkeit, die ganzen empirischen Wissenschaften haben ja durch die Methoden und die Techniken und die mit ihnen verbundenen Kriterien, die sie anwenden, sehr wohl eine Praxis, die genau auf diese gute Überprüfbarkeit abzielt. Ja? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ne? Warum verwendet man zum Beispiel Versuchspläne, ja, mit Kontrollgruppen und so weiter? Ja? Um auszuschließen, dass die Ergebnisse, die eventuell die Hypothese bestätigen, nur eine Scheinbestätigung sind. Ja? Das ist genau im Popperschen Sinn. Ja? Scheinbestätigungen wären ein billiges Bestätigen. Kontrollgruppen verwenden, Effektgrößen verwenden, ist der Hypothese es schwerer machen, sich zu bestätigen. Ja? Das ist eine Poppersche Idee. Also ich würde sagen, die Wissenschaften mit ihren Methoden sind durchaus kritisch in diesem Sinne. Sie sind es natürlich nicht im perfekten Sinne. Und natürlich wissen wir, dass das ist ja das Ergebnis psychologischer Experimente, dass der Mensch dazu neigt, Bestätigungsstrategien einzusetzen. Also Menschen, auch Wissenschaftler, neigen dazu, das, was ihren liebgewonnenen Annahmen widerspricht, einfach nicht zu sehen oder es zu vergessen oder es nicht zu ernst zu nehmen und so. Das ist alles richtig, ja, das ist die Psychologie. Aber psychologische Forscher handeln ja nicht auf die Weise, wie sie es dann bei den Versuchspersonen als Confirmation Bias finden. Das wäre ja absurd, sondern sie agieren und überprüfen sich gegenseitig nach ihren Kriterien der Reliabilität, Validität, Kontrolle und so weiter. Und alle diese Kriterien dienen ganz genau einem kritischen Vorgehen, also einem, bei dem man leichte Bestätigungen von Hypothesen vermeidet und herausbekommt, wenn an der Hypothese etwas nicht stimmt. Ja. Also ich weiß, dass Wissenschaftler das immer sagen, es arbeitet doch nie wirklich jemand so, wie die zum Beispiel Popper'sche Methodologie sagt, aber mir ist nicht klar, warum die das immer sagen. Ja, mir scheint sehr wohl, dass die so arbeiten, und auch wenn sie es nicht perfekt tun, ist doch dann diese Methodologie die Norm, an der eigentlich das, was sie tun, orientiert ist.
Sagen wir, nehmen jetzt noch eine Frage und dann gehen wir eher zum informellen Teil des Abends.
Jawohl, ich wollte mal vielleicht ganz kurz sagen, wie heute sozusagen die Beurteilung von Wissenschaftlern stattfindet. Ich spreche jetzt allerdings stark hier im naturwissenschaftlichen Bereich und das, was jetzt auch übergeschwappt ist, wird etwas auf die sozialen Wirtschaftswissenschaften in gewissem Ausmaß. Normalerweise ist es also so, dass hier, wenn Sie wissenschaftlich heute anerkannt werden wollen, wenn Sie die internationalen Zeitschriften publizieren, das heißt, es ist so, dass Sie einreichen zunächst mal in irgendeine internationale Zeitschrift, dann wird es hier sozusagen von Gutachtern, die Sie nicht kennen, begutachtet, das können 2, 3 oder wie viele Gutachter sein. Sie bekommen dann ein Gutachten, in dem nun natürlich die Wissenschaftler, die das beurteilen, das sind also wieder Wissenschaftler, das ist also im Prinzip so ein Prozess, die natürlich dann in ihrem Fach auch hier mit vertraut sind mit solchen Thematiken, die dann überprüfen, ist die Methodik in Ordnung, wie sind das die neue Erkenntnisse oder ist das nur etwas, was bisher eigentlich bereits schon gegeben ist und nichts Neues darstellt. Und dann gibt es oft, dass so entweder Revision gemacht werden muss, die also unterschiedliche Grade haben kann, bis zur völligen Ablehnung. Es gibt internationale Zeitschriften, die sehr anerkannt sind, die also, da bekommen sie auch kein Geld dafür. Nachher, wenn sie was veröffentlichen, dann müssen sie froh sein, wenn es veröffentlicht wird. Und wenn es also dann veröffentlicht wird, hier ist so, dass es im Prinzip jetzt so natürlich jetzt für den Wissenschaftler eine gewisse Reputation darstellt. Das ist der Prozess eigentlich, der hier stattfindet. Das heißt, die Wissenschaftler, die auf diesem Gebiet irgendwelche Fachleute sind, überprüfen selber. Und es ist international. Das heißt, es kann sein, dass irgendwo die Zeitschrift, die jetzt irgendwelche also Referenten anfordert, die das überprüfen, ganz wo in Asien sitzen, ein Wissenschaftler, ich kenne sie nicht. Man wird also ganz unterschiedlich befragt. Das ist heute, wie wissenschaftliche Erkenntnis eigentlich sozusagen hier definiert ist. Natürlich sind es diese Wissenschaftler selber. Das Problem, was wir ja auch vorhin schon mal geschrieben haben oder diskutiert haben, ist das jetzt eine relevante Forschung? Das ist aber ganz anders. Ist eine Forschung, die natürlich jetzt von Anwendungsforschungen, wo sie eben hier direkt Umsetzungsforschung zusammen mit eben der Praxis zu machen ist. Das gibt es natürlich auch. Aber das ist normalerweise nicht, wo die Reputation des Forschers sozusagen hier besonders jetzt angesprochen wird, sondern dass er überhaupt vielleicht finanzieren kann, Mitarbeiter oder solche Dinge, die natürlich dann wieder zu weiteren Forschungen, die in Dissertationen und so weiter verarbeitet werden, führen können. Nicht, das ist dieser selbstverstärkende Prozess, wie Wissenschaft heute funktioniert. Und es ist auch so, dass heute Wissenschaftler ins Glashaus gestellt werden. Das heißt, es gibt Veröffentlichungen, wo dann plötzlich gerankt werden diese ganzen Forscher, ohne ob sie das wollen oder nicht wollen, wo man da einsehen kann, ist es ein Forscher, der irgendwo anerkannt ist oder kein Forscher nicht. Also so findet es statt. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu den Modellen, die wir vielleicht vorhin mal hatten. Es sind Probleme teilweise so komplex, dass es natürlich vereinfacht wird. Das ist das Problem der unmittelbaren Anwendbarkeit oft, obwohl natürlich oft auch mit einfacheren Modellen durchaus Prognosen gemacht werden können. Denn ein Wissenschaftler will eigentlich was erklären und er möchte dann natürlich, wenn er auch gestalten, und gestalten kann er nur dann irgendwo ein System, wenn eigentlich das realistisch ist, wenn er für das Phänomen, für das er eine Aussage machen kann. Und das ist die praktische Problematik heute, dass also auch Wissenschaftler unter Druck gehalten werden, zu veröffentlichen, etwas zu machen, in der Community anerkannt zu werden. Das ist eine Reputation, die sie allerdings sozusagen, das hat nichts mit Geld zu tun, sondern das ist nur eine Reputationsfrage. Natürlich ist gut, wenn man eine Stelle hat, wo man dann sicher arbeiten kann und jetzt nicht auch dauernd rennen muss, dass man überhaupt eben hier die Forschungen weiter betreiben kann. Nicht? Auch das ist natürlich vielleicht der Druck.
Dieses Belohnungssystem hat eventuell sehr schädliche Folgen. Also ich sehe die negativen Folgen zurzeit sehr mit Bedenken. Gehen wir mal von der anderen Seite aus. Was wäre denn etwas, was die Wissenschaft weiterbringt? da ist jetzt also jemand, der zu Ende studiert hat und sich an die ersten Forschungsprobleme heranmacht. Und jetzt sollte es eigentlich möglich sein, dass man sein Interesse schweifen lässt und dass man sich mit Themen, die einem gefallen, die einem irgendwie anziehen, da hinein vertieft und eventuell eine Idee bekommt, der Art, man findet in dem, was allgemein anerkannt ist, irgendwie eine problematische Stelle und kommt jetzt auf die Idee zu sagen, dem möchte ich nachgehen. Ja? Ich glaube, wenn ich Glück habe, dann finde ich da etwas sehr Wichtiges heraus, aber das dauert einige Zeit. Und vielleicht finde ich auch gar nichts heraus dabei. Und ich meine, diese Art der Motivation und der Orientierung, die müsste möglich sein. Es müsste möglich sein, dass jemand dieses Risiko eingehen kann, etwas sehr Bedeutsames zu finden, aber vielleicht auch gar nichts zu finden. Wenn nun das Belohnungssystem, wie Sie es beschrieben haben, zur Realität wird. Im Moment ist das hier in Ansätzen der Fall, in manchen Disziplinen mehr als in anderen, der Ökonomie besonders, in Naturwissenschaften auch. In andere Bereiche zieht es ein, andere wehren sich dagegen, die Geisteswissenschaften wehren sich eher, die sagen, bei uns gibt es keine Top-Journals, bei uns sind die Monographien wichtiger. Gut, viele von Ihnen kennen diese Probleme. Also wenn dieses Belohnungssystem, wie Sie es beschrieben haben, sich durchsetzt, dann kann jemand so etwas nicht machen, kann sich eigentlich sowas nicht leisten. Also einer Idee nachzugehen mit dem Risiko, dass man nichts findet, aber mit der Chance, dass man sozusagen eine wissenschaftliche Revolution durchführt. Ne? Das kann jemand dann nicht machen, sondern man muss dann rational für seine Karriere planen und das heißt, man muss Arbeiten machen, von denen sehr wahrscheinlich ist, dass die zurzeit an den wichtigen Positionen sitzenden Herausgeber und Forschungsgeldgeber das akzeptieren werden. Also das, was dem geltenden Paradigma entspricht, was den akzeptierten Methoden entspricht. Ja. Wenn die quantitativ sind, dann darf man halt nicht qualitativ arbeiten, sonst wird das nicht ernst genommen und umgekehrt in einer anderen Disziplin vielleicht. Ja, und dann die Folge davon sind dann viele Leute, die schon motiviert arbeiten, aber die vielleicht für Jahrzehnte Ergebnisse produzieren, für die sich schon, wenn sie publiziert werden, niemand mehr interessiert. Und das verschwindet alles in irgendwelchen abgehefteten Zeitschriftenbänden, die dann irgendwann in den Keller kommen. Also ich frage mich, ob das die richtige Art der Motivation ist, die da gemacht wird. Ich sehe schon auch ein, dass man Möglichkeiten braucht, um Leute zu motivieren, die gar nichts mehr machen, ja, die irgendwie die Lust am Forschen verloren haben, aber eine Beamtenstelle haben, das ist auch ein Problem. Ja. Aber ist das jetzt das Größere oder ist das nicht noch schlimmer, wenn man dann plötzlich alle motiviert, nur noch Trivialitäten auf die adäquate, auf die das heißt gültige, korrekt handwerkliche, methodische Weise durchzuführen, aber ohne größeren Gewinn? Ja. Das ist das Problem dabei.
Ich finde, das ist ja auch ein ganz guter Punkt, jetzt auch mal den offiziellen Teil abzuschließen, weil es sich ja auch gezeigt hat, jetzt auch so in dieser ganz spannenden Diskussion mit sehr vielfältigen Anregungen aus unterschiedlichster Perspektive, wie schnell einem eben sozusagen die systematische Frage nach der Wahrheit in der Wissenschaft in ganz unterschiedliche Bereiche bringen kann, in der Auseinandersetzung mit Politik, in der Auseinandersetzung eben mit dem Sinn von Wissensproduktion, aber eben auch mit der Frage nach dem sozialen System von Wissenschaft, wie Wissenschaft organisiert sein kann oder sein soll, um eben die beste aller möglichen Welten vielleicht doch hervorzubringen. Im Streben danach, denke ich, können wir uns jetzt auch weiter unterhalten oder sollen uns auch noch ein bisschen weiter unterhalten. Herr Gardeni wird noch ein Weile hier bleiben mit uns und man kann das ja auch einfach dann so in einen informellen Kreis oder informelle Gespräche eben auch offen werden. Aber ich möchte ganz zum Schluss natürlich nochmal ganz herzlich Herrn Gardeni danken für sein Referat, für die spannende Diskussion und dafür, dass er jetzt noch hier bleibt und mit uns allen diskutieren. Danke. Applaus